Beyond the Screen, der Marketing-Podcast von ESAM Advertising Technologies.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Beyond the Screen. Heute sind wir zu Gast bei einem digitalen Leader, der Brücken baut. Er hat den digitalen Vertrieb der Allianz gesteuert, als Gründer eigene D2C-Brands hochgezogen und verantwortet heute die digitale Welt von Bora, der Marke, die das Kochen neu erfunden hat. Er glaubt, aus Daten müssen Geschichten werden, damit Marken zu Love Brands werden. Herzlich willkommen, Philipp Jeckel.
Vielen Dank, freue mich, dass ich dabei bin.
Philipp, du bist von der Allianz, einem der komplexesten Finanzriesen, zu Bora gewechselt, mit einem kleinen Zwischenschritt. Was war der größte Kulturschock? Die Geschwindigkeit hier in Niederdorf oder die Tatsache, dass man bei Bora die Produkte auch echt anfassen kann und nicht nur Policen verkauft?
Ja, gute Frage, Ben. Tatsächlich war es vor allem das Thema Produkte, was für mich komplett unterschiedlich war, bei der Allianz ja tatsächlich über Versicherungen einfach nicht greifbare Produkte, die wir da verkauft haben. Bei Bora jetzt wirklich Produkte, die man erleben kann, die man anfassen kann, wo eine ganz andere Begeisterung auch von den Kunden dahinter steht. Für das ganze Thema digitales Marketing hat sich ehrlicherweise gar nicht so viel geändert. Es war sowohl in der Allianz natürlich eine Herausforderung, die Produkte digital zu verkaufen. Vor allem, weil ich ja auch viele Jahre in der Alzecur beziehungsweise mittlerweile Allianz Direkt war, die einfach eine geringe Markenbekanntheit hatte, wo es wirklich darum ging, eine Brand aufzubauen, eine Marke bekannt zu machen. Und ähnlich ist es bei Bora jetzt eigentlich auch. Wir sind seit knapp 17 Jahren am Markt. Im Dachbereich kennt man uns schon ganz gut, in Benelux-Ländern auch, in vielen anderen europäischen Ländern noch nicht so gut. Und da geht es einfach darum, eine Marke aufzubauen und gleichzeitig Performance-Marketing zu machen.
Erzähl doch mal bitte kurz für alle, die vielleicht Bora nicht intuitiv kennen. Ich vermute, die meisten Hörerinnen und Hörer werden das tun, was ihr genau anbietet.
Ja, sehr gerne. Bora ist ein Premium-Hersteller für Kücheneinbaugeräte mit dem Anspruch, die Küche komplett neu zu denken über die Produkte. Das Ganze hat gestartet, du hast es am Anfang schon gesagt, wir haben die Küche revolutioniert, eigentlich mit dem Kochfeldabzugssystem. Klassisch kennt das jeder. Ich habe über meinem Kochfeld eine Dunstabzugshaube hängen. Unser Gründer Willi Bruckbauer, der Schreiner ist und damals wirklich sehr hochwertige Küchen primär verkauft hat in seiner Schreinerei, den hat die Dunstabzugshaube gestört. Und der hat dann das bestehende System, also die Kochfeldabzugssysteme, da wird der Dampf über das Kochfeld nach unten abgesaugt und nicht wie bei der Dunstabzugshaube nach oben, hat diese Systeme optimiert und zu einer neuen Marktreife geführt und daraus ist die Marke Bora entstanden. Mittlerweile verkaufen wir natürlich nicht nur Kochfelder, sondern auch Premium-Dampfbacköfen, Kühlschränke und wir planen natürlich auch noch weitere Produkte auf den Markt zu bringen.
Spannend. Was bedeutet denn Head of Digital Marketing bei Bora und Media? Was bedeutet das konkret in deinem Daily Business? Womit startest du morgens, montags morgens nach dem ersten Kaffee? Womit gehst du raus am Freitagnachmittag?
Ja, am Ende des Tages würde ich es mal so zusammenfassen. Es geht eigentlich immer darum, die Markenstrategie in Wirkung zu übersetzen. Ja, was heißt es konkret? Ich sorge mit meiner Abteilung und mit dem ganzen Team, mit dem ich zusammenarbeite, dafür, dass die Marke Bora nicht nur sichtbar ist, sondern auch für die Menschen relevant wird, dass sie sich einprägen, dass sie sie merken. Am Ende des Tages ist es so, ich habe es eben schon gesagt, Bora ist international, vor allem im europäischen Markt aktiv. Wir steuern 12 Länder mit mehr oder weniger alle relevanten Kanäle, digitale Kanäle, aber auch klassische Medien. Und das ist einfach die Herausforderung, dieses doch sehr fragmentierte System aus Ländern, aus Spezifikern, aus Kanälen zusammenzubringen und integriert zu denken. Ja, ein großer Teil, was ich am Anfang schon gesagt habe, ist da die Wirkung zu entfalten, also ein Alignment hinzukriegen zwischen Marke und Performance. Das ist für mich immer ein großes Thema, können wir später gerne auch nochmal drauf eingehen. Länderspezifikkeiten zu berücksichtigen und natürlich unterschiedliche Bedürfnisse von Teams und Abteilungen innerhalb von Bora zu berücksichtigen. Genau. Und wie am Anfang gesagt, am Ende des Tages ist für mich immer die Frage, wie kriege ich Wachstum in diesem Markt hin? Und also relevantes Wachstum, Und was ich nicht will, ist, dass wir uns einfach nur mit Marketing beschäftigen.
Ja, also du hast schon ein paar Dinge jetzt auch angesprochen. Also du hast erstmal den ganzen Funnel durchläufst du. Du hast verschiedene Länder, Deutschland, Dachregion sicherlich der Hauptmarkt, aber musst dich auch um andere Länder kümmern. Da gibt es unterschiedliche KPIs, gibt unterschiedliche Länderspezifika. Wie guckst du denn von oben drauf, wenn du jetzt deine 100% Budgets dann runter deklinierst? Wie entscheidest du das und welche Trade-offs musst du da eingehen?
Ja, ist natürlich nicht, was du sagst, das ist, oder was ich auch eben gesagt habe, das ist nicht einfach. Am Ende des Tages muss man alles im Blick haben. Für mich ist aber da immer ein Punkt, das Schwierigste ist eigentlich, die Verzichtsentscheidung ein Stück weit zu treffen. Ja, man kann immer mehr machen, man kann immer mehr Länder machen, man kann immer mehr Kanäle machen, man kann immer mehr Maßnahmen anstoßen, man kann immer mehr testen. Aber die eigentliche Aufgabe, wenn ich drauf schaue und wenn ich auch das Team anschaue, wir haben natürlich auch begrenzt Ressourcen in Form von Budget und in Form natürlich auch von Mitarbeitern. Das heißt, irgendwo muss ich Fokus machen. Das heißt, irgendwo muss ich sagen, ich mache lieber die Sachen, die ich mache, richtig und lass dafür andere Sachen liegen, auch wenn natürlich überall Leute an dir zerren, Märkte an dir zerren und sagen, ja, aber ich will hier auch und ich will da eine Kampagne und ich brauche mehr und ich habe Umsatzziele etc. Das ist so ein bisschen das, was für mich entscheidend ist, wenn ich drauf gucke, den Teams eine Rahmenbedingung zu geben, klare Strategien zu geben und dann natürlich auch sozusagen die schwierigen Gespräche zu führen mit anderen Entscheidern und zu sagen, du, ja, ich sehe das Potenzial in deinem Markt, ich sehe das Potenzial und die Möglichkeiten, die du hast, aber wir müssen Stück für Stück vorgehen, eins nach dem anderen, sonst verzetteln wir uns und sonst machen wir alles, aber nichts gescheit.
Okay, und was bedeutet das konkret, wenn du jetzt beispielsweise sagst, du musst unterscheiden zwischen einer Branding-Investition und Performance-Investition? Wie guckst du dir das an? Performance ist ja sicherlich mit KPIs hinterlegt. Jetzt wahrscheinlich kauft niemand direkt einen Dunstabzugskochfeld oder ein Dunstabzugskochfeld bei euch online in seltensten Fällen. Trotzdem wirst du da sicherlich KPIs anlegen. Und wie viel traut ihr euch dann zu, in Marke zu investieren? Wie blickt ihr drauf und was sind die KPIs dahinter?
Also wir arbeiten so wie alle natürlich mit klassischen KPIs. Da haben wir jetzt auch nicht das Rad komplett neu erfunden. Das heißt, wenn es um Markenbekanntheit geht, geht es bei Bora natürlich darum, Reichweite zu generieren und Awareness aufzubauen. Und darüber Suchanfragen, Klicks und am Ende des Tages Conversions zu generieren. Conversions sind für uns zweidimensional. Das eine sind sozusagen, ich sage immer Soft Conversions. Das sind Themen, die wir digital messen können auf unseren Plattformen. Also sowas wie Handelspartner suchen auf der Webseite, Newsletter-Anmeldungen, Eventbuchungen und auch natürlich in unserem E-Commerce-Shop, der für Zubehör und Ersatzteile ausgerichtet ist, harte Sales. Auf der anderen Seite deutlich verzögert kommen natürlich die Conversions bei unseren B2B-Partnern, also Küchenstudios etc., alle, die dann unsere Geräte auch am Ende des Tages verkaufen. Und da muss man irgendwie die Spannung halten. Ja, der entscheidende Punkt liegt für mich aber darin, eine Küche kauft man vielleicht alle 10 bis 15 Jahre. Mhm. Und was heißt das jetzt für Markenbekanntheit? In dem Moment, in dem jemand wirklich im Markt ist und an dem Punkt ist, er zieht um, er baut neu, er hat sich geschieden, wie auch immer, er braucht eine neue Küche. Wenn du dann nicht im Kopf der Menschen bist, ist es eigentlich zu spät. Ja. Und das ist für mich der Punkt, wo eigentlich Performance stattfindet. Das heißt, mit Marke musst du natürlich immer davor sein. Und das ist das, wie wir unsere Kampagnen einfach aufbauen. Wir wollen versuchen, die Menschen zu erreichen, und zwar in dem Moment, in dem sie bereit sind für das Thema, ja, und zwar nicht nur über unsere Produkte, sondern eigentlich über eine Lebenswelt. Ja, Bora als Premium-Hersteller, wir gehen immer mit sehr imposanten Bildwelten nach draußen, wir erzählen sehr viel über den Lebensraum Küche, wir wollen die Küche wirklich verändern, also Das ist ja in den letzten Jahren auch schon viel passiert, nicht nur durch Bora, sondern insgesamt. Ja, Küche ist Lebensraum oder Mittelpunkt des Lebensraums, ist oft integriert in Esszimmer, Wohnbereich. Es ist nicht mehr wie früher abgeschlossen. Und das ist sozusagen das, was wir auch in unserer Markenkommunikation ganz stark nach außen spielen und da einfach sozusagen diese Vision zeigen von modernen Küchen, von Küchen, die Menschen begeistern, um dann sozusagen auch unsere Produkte da in den Fokus zu stellen.
Wie lange braucht denn so ein durchschnittlicher Kücheninteressent in der Customer Journey vom Touchpoint bis zum Abschluss zur Entscheidung, eine neue Küche zu kaufen? Und wenn, dann möchte ich gerne ein Bora-Kochfeld drin haben.
Das können wir ehrlicherweise nicht genau messen. Ja, wir haben natürlich Möglichkeiten, über gewisse Metriken schon einen Teil der Touchpoints, die wir in unseren großen Awareness-Kampagnen und unseren großen Produktkampagnen generieren, das nachzuverfolgen und dann zu gucken, wann können wir hinten raus eine Produktregistrierung messen. Ich sage mal, da liegt so alles zwischen 3 bis 1 Jahr. Das ist so die Spannweite, die wir bisher festgestellt haben. Und natürlich mit unterschiedlichsten Facetten, die sich da dazwischen liegen, ganz viele unterschiedliche Journeys. Wir versuchen sie alle zu bedienen. Ja, wir sind wirklich in mehr oder weniger alle relevanten Kanäle von TV, CTV.
Print? Macht ihr Print?
Print machen wir weniger. Okay. Online-Video, das war das, was ich gesucht habe. Genau. Dann natürlich über alle digitalen Kanäle, Social Media hoch und runter, Pinterest, YouTube, Instagram, TikTok versuchen wir uns auch ein bisschen als Premium-Marke nicht so leicht, da die richtige Kommunikation zu finden. Ja, so. Und da versuchen wir das dann entsprechend vorne die Markenbekanntheit und Performance aufzubauen. Und was bei Bora noch ein ganz spezieller Punkt ist, wir versuchen das vom Digitalen und vom Marketing zu verlängern ins Offline, in die Erlebniswelt. Das ist für uns als Marke ganz wichtig. Und das ist sozusagen das Setup, was wir haben, wieso wir ganz viele Events veranstalten. Sowohl Koch-Events als auch Produktschulungen, wo Leute einfach in Küchenstudios gehen können, ein bisschen was gekocht bekommen, einfach mal sehen, wie funktionieren die Produkte in echt. Mhm. Und natürlich schließt sich da auch unsere Messe an, die oft B2B-Fokus hat, aber auch viel B2C-Fokus. Und dann haben wir noch das ganze Thema Sponsoring, wo wir auch versuchen, die Marke sozusagen im Sport erlebbar zu machen für Menschen.
Okay, also sprich, ich habe ja typischerweise zu Hause dann das Thema, ich brate mal Zwiebeln. Die ganze Bude stinkt, Spiegeleier auch. Kriegt das eure Dunstabzugshaube denn direkt abgefangen vom Herd?
Das kriegt die perfekt abgefangen. Wir haben sogar einen ganz speziellen Trick. Wenn du Zwiebeln schneidest, dann legst du dir einfach ein Brett auf das Bora-Kochfeld. Du musst natürlich gucken, dass es sauber ist, damit es nicht verkratzt. Machst dann den Dunstabzug an und dann werden dir beim Zwiebelschneiden nicht mehr die Augen tränen, weil die ganzen sozusagen beißenden Stoffe von der Zwiebel direkt abgesaugt werden.
Guck mal, hat sich direkt gelohnt herzukommen.
Ja.
Okay, das heißt, ihr macht dann quasi einmal die Kochschulung oder Kochschule, wo man sieht, wie angenehm es ist, da auf so einem Herd jetzt beispielsweise zu kochen und andererseits das Zwiebelbeispiel, um die potenziellen Kunden davon zu überzeugen, dass es gut ist.
Ja, das hat natürlich historisch bedingt, also dadurch, dass der Willi, wie ich ganz am Anfang gesagt habe, dieses Produkt nicht komplett neu erfunden hat, aber so entwickelt hat, dass es wirklich gut funktioniert und dann in den Markt gebracht hat. Erstmal spricht es für die meisten Menschen gegen die Logik der Physik. Warme Luft, Dampf steigt nach oben, also ist die Dunstabzugshaube die logische Konsequenz, dass ich darüber meinen Dunst absauge. Es gibt aber über die Querströmung natürlich eine ganz andere physikalische Wirkung, dass das eben auch nach unten geht und dass das sogar effizienter und besser funktioniert. Das haben aber viele Leute nicht geglaubt und auch der Wettbewerb und viele auch in der Branche haben am Anfang dagegen gekämpft. Und da war eben genau das Setup, die Leute müssen das erleben, die müssen das sehen, dass es funktioniert. Du musst das einmal auf so einem Gerät gekocht haben. Und ganz viele, die das einfach erlebt haben, waren so begeistert davon, was das für ein Unterschied ist und wie gut es funktioniert. Und darüber kommt sozusagen auch diese Verknüpfung von Markenaufbau, Performance und dann Leute in das Erlebnis bringen. Weil wenn die das einmal gesehen haben und in der Customer Journey drin sind, was ich eben gesagt habe, kurz vorm Küchenkauf stehen, dann haben wir sensationelle Conversions hinten raus.
Okay, also so ein bisschen vergleichbar wie eine Probefahrt beim Auto.
Genau.
Wo die Marketingaktivitäten auch drauf
einzahlen. Das ist ein sehr guter Vergleich.
Ins Auto zu bekommen, zum Probieren und wenn das dann überzeugt.
Ja.
Ich habe Bora, glaube ich, zum ersten Mal bei unseren alten Agenturschwester-Kollegen von Econda gesehen, weil die das Büro neu gemacht hatten. Das muss aber schon 8 Jahre locker her sein oder 9.
Ja.
Und dann hatten die ein Loch im Kochfeld.
Ja.
Gesagt, was ist das denn? Schmeißt ja den Müll rein. Das ist ja das heißeste Zeug. Das Nutzungsabzugshaube, das fand ich total beeindruckend. Hat das mal angemacht und mir gezeigt. Also schöne Grüße, Christian.
Mhm.
Das war richtig interessant und mal so ein ganz neues Feature, was man vorher noch nicht gesehen hatte.
Ja.
Fand ich super interessant. Und dieser menschliche Content, nutzt ihr den? Also beispielsweise macht ihr Videos bei den Kochshows, wenn Menschen Erfolge feiern mit Zwiebeln oder mit anderen Gerichten, die sie machen. Ich wollte jetzt gleich drüber gehen zur Tour de France. Also ist das so ein Content-Element von den Dingen, die ihr generieren könnt, um das Produkt noch mal anfassbarer zu machen und vielleicht auch auf Social so mehr oder weniger User-Generated Content zu spielen?
Also sind jetzt zwei Fragen drin gewesen. Ja. Nee, alles gut. Ich starte mal tatsächlich mit der ersten. Wo wir weniger Content produzieren, ist auf diesen sozusagen individuellen Kochshows oder Produktvorführungen, Kochevents nennen wir sie, weil das ist ja auch ein bisschen privateres Umfeld, wo das stattfindet. Das findet meistens in irgendwelchen Küchenstudios statt, mit denen wir eng zusammenarbeiten, wo dann extra Bora-Köche sind und wo man wirklich die Produkte erleben kann, sowohl das Kochfeld, aber wir haben natürlich auch andere Specials zu unserem Backofen etc. pp. Daraus generieren wir relativ wenig Content, eigentlich gar nicht. Wo wir aber natürlich sehr viel Content generieren, das ist auf unseren Messen, weil auch die Messekonzepte von Bora einfach ganz besonders sind. Wir versuchen auch da sozusagen auf der einen Seite das ganze Thema Premium-Marke zu transportieren zu unseren Handelspartnern, wenn es B2B ist, aber auch wenn es B2C ist und gleichzeitig aber auch sozusagen das Kernige der Marke, die Echtheit der Marke, die uns einfach ganz wichtig ist, zu transportieren. Und das entsteht zum Beispiel, wir haben eine Riesenmesse in Herford, einmal im Jahr, sozusagen unsere Leitmesse, die Experience Days, und wir haben dann ein komplett eigenes Gebäude und die komplette Messe wird nur mit Bora-Mitarbeitern gemacht, weil es einfach wirklich darum geht, vom Service, von das ganze Vertriebsteam ist da, die ganzen Produktvorführungen und so weiter werden von unserer Academy gemacht und vom Produktmanagement. Das heißt wirklich, die halbe Mitarbeiterschaft reist fast da hoch, um dann diese Messe zu veranstalten. Und der Spirit, der da auch rüberspringt auf die Leute, die auf dieser Messe sind, das ist was ganz Besonderes und macht die Marke aus. Und genauso versuchen wir das auch, was du jetzt, gehe ich in den zweiten Teil rüber, im Sponsoring mit dem Red Bull Bora Hansgrohe Team. Ja. Auch da versuchen wir möglichst viel rauszuziehen. Das ist für uns eine super Möglichkeit, um die Marke bekannt zu machen in unterschiedlichsten Ländern, gerade da, wo natürlich auch Radsport, viele radsportbegeisterte Menschen sind. Mhm. Und auch dort machen wir genau diese Events. Das heißt, wenn du eine Tour de France hast, dann ist auch da sozusagen dieses Abschlussevent oder am Start ist ein Event, wo die Marke erlebbar werden soll, auf der einen Seite für B2C, aber wir laden da auch Handelspartner ein und machen mit denen ganz besondere Erlebnisse vor Ort, damit die einfach markenlieber werden und dann entsprechend auch für die Marke Bora jeden Tag einstehen und die Produkte verkaufen.
Verstehe.
Und das verlängern wir natürlich auf Social Media und auf allen Kanälen da, wo wir es können. Und wir erleben auch, dass dieser Content extrem gut funktioniert, weil er nahbar ist, weil er echt ist, weil er authentisch ist, weil Menschen drin sind und weil er einfach die Begeisterung der Menschen, die dort vor Ort sind, für die Marke und für die Produkte zeigt.
Okay. Ja, Herford, Ostwestfalen ist die Küchenhochburg.
Richtig,
also, genau. Wissen, da sind alle namhaften Küchenhersteller eigentlich unterwegs.
Ja, und da gibt es eben einmal im Jahr die Leitmesse und da ist Bora auch ganz groß jedes Mal mit dabei in einem sensationellen Gebäude. Und jeder, der Interesse hat, kann auf unserer Webseite schauen, wann die Termine sind und mal vorbeischauen.
Okay, aber das ist auch, also Küchenmesse wird auch von B2C-Kunden, also von Endkunden besucht oder eher überschaubar?
Eher überschaubar, es ist schon sehr B2B-lastig. Wir haben in den letzten Jahren auch immer mal wieder B2C-Tage gehabt, wo wir geöffnet hatten, auch für Endkunden. Das kann man dann aber auf der Webseite am besten nachschauen. Da kann ich jetzt für die kommenden Messen noch nichts Genaues sagen, aber es ist auf jeden Fall immer ein Highlight für uns.
Ich würde ganz gerne nochmal zu euren Mediakanälen zurückkommen. Du hast ja eben einmal die an der Perlenschnur aufgezählt, die ihr benutzt. Was sind denn die wichtigsten eigentlich darunter?
Ja, also wir haben, was ich eben schon mal erwähnt habe, und wir unterschiedliche Maßnahmen für unterschiedliche Zielsetzungen und dementsprechend unterscheiden sich natürlich auch die Kanäle. Ist jetzt, glaube ich, auch nichts Besonderes. Ich habe es eben gesagt, auf der einen Seite geht es darum, Markenbekanntheit aufzubauen, also ganz oben im Awareness-Funnel präsent zu sein. Da haben wir meistens so ein, zwei große Kampagnen im Jahr international ausgespielt über TV, CTV und digitale Plattformen, meistens primär mit dem Fokus Bewegtbild. Das ist für uns einfach wahnsinnig wichtig, um Markenbekanntheit aufzubauen, vor allem auch in den Ländern, wo wir noch nicht so als Marke bekannt sind.
Ja.
Dann darunter kommt natürlich das ganze Thema Consideration. Auch da sind wir extrem viel digital unterwegs, auch wieder mit Bewegtbildern ganz viel. Da geht es aber eher weg von dem Ganzen, was ich eben schon beschrieben habe, von dem Aufladen der Marke als Kücheneinbaugerätehersteller hin zu den Produkten. Wir versuchen da die Leute schon mehr sozusagen in den Funnel runterzuziehen, Interesse für die Produkte, Features, USPs von den Produkten anzuschneiden. Und dann geht es immer mehr in Richtung Performance-Kanäle und das sind natürlich die klassischen Google-Kanäle, aber auch Social Media, wobei wir Social Media auch wieder unterschiedlich spielen, muss ich sagen. Also da ist es so, dass wir uns dazu entschieden haben, Instagram mehr als Awareness-Kanal zu sehen und eher so 60% Awareness und der Rest ist dann aufgeteilt in Consideration und auch Loyalty, ist für uns auch ganz wichtig. Also Bora-Kunden, die diesen Kanälen folgen, auch mit Rezepten, mit Tipps und Tricks, mit all den Informationen zu versorgen. YouTube zum Beispiel richten wir dann wieder ganz anders aus, weil wir sagen, YouTube ist für uns ein Kanal, wenn jemand die Marke Bora schon kennt oder erste über die Awareness-Kampagnen Interesse hat, dann geht er auf YouTube, um dort im Bereich eher Consideration nachzufragen und sich bestätigen zu lassen. Ah, was sind denn, wie funktioniert das genau, was ist genau die Technik, welche Produkte haben die genau, wie funktioniert genau dieses eine Produkt etc. Und so bauen wir das sozusagen in der Kaskade auf, ohne dass ich jetzt auf jeden Kanal einzeln eingehen will. Das ist so ein bisschen das Setup, wie wir das spielen.
Und schneidet ihr eigentlich den Funnel an irgendeiner Stelle auch unten ab? Das ist die eine Frage, die mich jetzt gerade aus dem Zusammenhang interessiert. Und die zweite ist, wie strikt seid ihr in der Haushalt oder im Haushalten der Marke, auch in Bezug auf die Automatisierungsmöglichkeiten, die Google beispielsweise bietet? Ads automatisch generieren, Look and Feel gestalten, Text groß, klein etc. Und schneidet ihr den, also schneidet ihr den Funnel ab in Bezug auf, macht ihr jetzt quasi Retargeting oder sagt ihr irgendwann, hey, wenn unser Nutzer oder potenzieller Kunde, Kundin uns schon 5-mal gesehen hat, dann brauchen wir vielleicht mal kein Retargeting, weil das ist vielleicht auch kontraproduktiv für die Markenwahrnehmung.
Also von den Kanälen her schneiden wir das, den Funnel nicht ab. Das heißt, wir gehen wirklich runter bis auch ins Retargeting. Natürlich dann sehr fokussiert auf einzelne Produktwelten oder Produkttypen. Wenn er sich den Ofen angeguckt hat, versuchen wir ihn sozusagen in Richtung Ofen für eine Händlersuche oder so eine Eventanmeldung zu triggern.
Ja.
Und natürlich, wenn er da sozusagen dann eine Conversion abgegeben hat, dann haben wir schmeißen wir natürlich unten raus und versuchen den Funnel dicht zu machen, um dann nicht weiter dort aktiv zu sein. Und natürlich haben wir überall auch ein Frequency Cap drin. Das heißt, wir lassen das nicht endlos weiterlaufen, aber wir versuchen schon hart, unsere Conversions auf der Webseite natürlich auszuspielen. Und im E-Commerce-Shop, da ist es klar, komplett performance-getrieben auf alle KPIs, die man da so reinsetzt, um dann wirklich Shopping-Kampagnen und Co. laufen zu lassen. Mit der Marke sind wir sehr streng, weil die Marke ist für uns das Allerwichtigste. Das heißt, da geben wir den Ton an von intern. Das lassen wir im Moment noch keine KI machen oder auch nicht sozusagen viel automatisieren durch die ganzen Möglichkeiten, die die Plattformen anbieten, sondern da ist wirklich für uns ganz wichtig, dass es eine klare Markensprache und Markenbotschaft gibt und die kommt sozusagen komplett von Inhouse, von Bora und die ist uns auch heilig. Die spielen wir auch international überall gleich.
Okay.
Das, was dann lokalisiert wird, ist eher sozusagen in den Stufen weiter unten. Um nochmal eben auf die Funnel oder die Kampagnenlogik zu kommen. Awareness-Kampagnen, die großen und Produktkampagnen, die werden in allen Ländern gleich gespielt und nicht lokalisiert. Wenn man dann aber runtergeht in Social Media oder auch in natürlich Performance-Kanäle, dann schauen wir ganz wohl drauf, was unterscheidet ein Content in Italien, wie müssen wir Leute dort ansprechen, damit sie dieses Gefühl haben, was ich eben beschrieben habe, der Lebensraum Küche muss natürlich in Italien, sieht ganz anders aus, wie er in Frankreich aussieht, wie er in Holland aussieht oder wie er in UK aussieht. Und das bringt uns natürlich auch vor große Herausforderungen, diese Bandbreite an Content zu produzieren und auch das Know-how zu haben, welcher Inhalt funktioniert denn in welchem Land wie.
Ja, verstehe. Und das heißt also quasi, fangen wir mal an bei den Spots, mit TV-Spot.
Ja.
Welche Sprache nutzt ihr dann oder lokalisiert ihr zumindest das Voice-Over für die Länder?
Voice-Over lokalisieren wir, ja, okay. Ja genau, das ist klar. Ansonsten würde es für uns keinen Sinn machen. Wir wollen da schon nah an den Menschen sein und auch in dem Land sozusagen wirklich verankert werden. Das heißt, im Voice-Over gehen wir klar auf die Hauptsprachen ein, des jeweiligen Landes, wo das ausgespielt wird, unsere TV-Spots. Aber die Bildwelt ist sozusagen durchgezogen erstmal in der Marken-, in der Awareness-Phase komplett identisch.
Und das heißt, die Social Assets, die ihr dann lokalisiert, da braucht ihr auch wirklich vor Ort Teams im Zweifel, die unterschiedlichen Look and Feels produzieren und dann den Content auf die lokalen Bedürfnisse oder Gegebenheiten anpassen? Oder macht ihr das auch zentral hier?
Wir machen das auch zentral. Wir holen uns natürlich Input von unserem Außendienst. Der ist sozusagen dezentral aufgebaut. Das Vertriebsteam ist in jeden Ländern präsent. Das Marketing wird alles komplett hier aus Österreich und Deutschland herausgesteuert. Und ja, da kriegen wir die Inputs her. Und wir haben natürlich auch einige internationale Kolleginnen hier im Haus. Und trotzdem ist das eine Herausforderung für so eine Marketingabteilung, wie wir sind.
Wie viele Leute seid ihr bei euch?
Wir sind im Marketing ungefähr 70 in drei unterschiedlichen Abteilungen. Einmal meine Abteilung für die ganzen digitalen Kanäle und Media und Social Media. Dann gibt es eine zweite Abteilung, die Corporate Content. Die machen sozusagen die ganzen Markenführungen, Bilder, Videos, produzieren das sehr viel in-house. Und dann gibt es eine dritte Abteilung, Experience. Und die machen sozusagen die ganzen Messen, Events, Sponsoring etc.
Sehr gut. Ich würde gerne einmal ein bisschen tiefer auf CTV eingehen, weil das ja eins der Kernelemente unseres Podcasts ist. Welche Rolle spielt CTV, mal / Big Screen, in eurer Mediastrategie?
Ja, für uns ist CTV eine sehr spannende Entwicklung. Wir haben natürlich in den letzten Jahren erlebt in unseren Kampagnen, dass sich die Bewegtbildnutzung verändert. Lineares TV wird teilweise immer schwächer oder auch nur noch selektiver genutzt, vor allem auch in unserer Zielgruppe. Das heißt, wir setzen zwar nach wie vor relativ intensiv auch auf klassisches TV, aber wir sehen, dass die Nettoreichweite sinkt und dementsprechend shiften wir um auf CTV und auf Online-Video, um sozusagen die Reichweiten, die uns verloren gehen, irgendwie wieder aufzufangen. Insofern ist es für uns ein sehr wichtiger Baustein in den letzten Jahren geworden, indem wir viel ausprobieren und spannende Ergebnisse erzielen.
Was unterscheidet das in deiner Erfahrung nach, also CTV von linearem TV?
Ja, CTV ist Ich habe mal ein konkretes Beispiel, lass ich mich so machen. Ja. Also wir investieren ungefähr mal, so ganz grob gesagt, mittlerweile 10% unseres Budgets in großen Kampagnen in CTV. Wir kriegen aber nur 3% der Kontakte daraus im Vergleich zu einem klassischen TV.
Okay, also kostet das dreifach.
Genau. So. Und jetzt natürlich die Frage, ist es sinnvoll? Mhm. Ja, und diesen Budget-Shift einzugehen. Und wir sind der Meinung, man muss das sehr differenziert sich anschauen. Ja, es ist für uns schon in vielen Ländern sinnvoll, gerade in Märkten wie UK, Italien oder auch Niederlande, wo wir sehen, dass die TV-Nutzung deutlich schneller zurückgeht als in anderen Ländern, müssen wir ja trotzdem gucken, wo ist unsere Zielgruppe, wie erreiche ich die? Und ich habe natürlich den Vorteil in CTV, dass ich nicht in so einem großen Werbeblock drin bin, sondern als Marke schon noch einen exklusiveren Platz habe. Wir tun uns aber ehrlicherweise noch schwer, das wirklich nachher auch in Markenbekanntheit KPIs zu übersetzen, final, und zu sagen, klassisches TV im Vergleich zu CTV, das eine hat folgende Wirkung, das andere hat eine andere Wirkung. Ja, das wirklich im Detail über YouGov oder irgendwas rauszufiltern, da haben wir noch nicht so ganz klaren Blick drauf.
Klar, macht ja auch mit den, ja, mit 10% vom Budget wirst du da gar nicht so viel Varianz reinkriegen.
Genau.
Was ist eigentlich eure größte Herausforderung bei CTV aktuell, neben dem Fakt, dass ihr es noch nicht so isoliert betrachtet bekommt und dass natürlich auch die Preise so ein bisschen teurer sind? Du scheinst ja schon an die Wirkung zu glauben, sonst würdest du es nicht machen.
Ja.
Und natürlich auch ein bisschen was zu probieren. Aber neben dem, dass man ein gutes Gefühl hat, was fehlt dir noch?
Ja, die größte Herausforderung ist aktuell die Kombination aus Fragmentierung und Verfügbarkeit. Das heißt, wir haben viele Plattformen, viele Anbieter, aber gleichzeitig nur ein begrenztes Inventar, vor allem beim Big Screen. Und auf der einen Seite wollen wir da rein investieren, weil wir haben ja gerade schon besprochen, die Nutzung verschiebt sich immer mehr dahin. Ja, lineares TV nimmt ab. Und auf der anderen Seite sind die Reichweiten und die Kosten, haben wir ja auch gerade schon besprochen, noch nicht in dem Bereich, dass es das klassische TV wirklich auffangen kann, was einem da verloren geht. Und das ist sozusagen für uns das Anspruchsvollste in der Steuerung. Und deshalb sagen wir, habe ich ja eben auch schon gesagt, du kannst CTV nicht isoliert betrachten, ja, sondern du musst es immer als Gesamtsystem mit klassischem TV, mit Online-Video betrachten. Und wir glauben an das Zusammenspiel dieser Kanäle. Und dass am Ende des Tages die Reichweite und Wirkung auch dort entsteht, die wir brauchen, um die Marke aufzubauen und bekannt zu machen.
Okay. Wie messt ihr denn eigentlich eure Investitionen? Also wie steuert ihr Marketing heute? Sicherlich zum Teil, klar, mit Bauchgefühl, aber sicherlich zum großen Teil datenbasiert. Kannst du uns da so ein bisschen einen Einblick geben, wie du das hier aufgesetzt hast?
Ja, mache ich sehr gerne. Du hast es gerade schon gesagt, zwei Punkte, Daten und Bauchgefühl. Das gehört für mich an der Stelle tatsächlich zusammen und ist beides wichtig, weil gerade Marketing nicht alles immer eindeutig messbar ist. Wir hatten das gerade schon auch in Richtung Markenbekanntheit oder Ähnliches. Man muss da auch auf Erfahrung und auf Bauchgefühl hören. Ja. Ein Beispiel, wir sehen in unseren Kampagnen natürlich sehr klare Effekte mit steigenden Reichweiten, steigender Markenbekanntheit und auch damit verbunden dann im Kampagnenzeitraum natürlich steigende Brandanfragen in Search und Social Media etc. Aber wir wissen nicht exakt, über welche Maßnahme genau welcher Hebel kommt. Also ist es jetzt CTV, ist es jetzt Online-Video oder ist es TV, was genau diesen Traffic nach vorne bringt? Woher kommen die Suchanfragen? Und vor allem, welche sind auch die, die am Ende des Tages zu einer Conversion führen? Ich hatte ja eben schon gesagt, Newsletter-Anmeldung, Event, Händlersuche etc. Und das ist dann genau der Punkt, wo du sagen musst, naja, ich habe zwar viele Daten, aber ich muss das Gesamtsystem betrachten und ich muss auch auf Erfahrung da aufbauen und mich auch auf das Team und die Experten verlassen, die ich habe. Und wir kombinieren das eigentlich immer beides. Wir schauen uns extrem viele Daten an. Wir haben natürlich, wie glaube ich, mittlerweile jede Marketingabteilung wahnsinnig viele Dashboards und teilweise muss man eher gucken, dass man sich nicht zu viele auch KPIs anschaut, sondern eben die richtigen. Und auf der anderen Seite versuchen wir eben auch auf Basis der Experten, die wir im Team haben und in der Abteilung haben, die richtigen Entscheidungen dann treffen zu können. Ja.
Was sind denn die drei Kern-KPIs, die du dir anguckst?
Ja, also das ist, ist nicht so einfach. Ich würde sagen, es ist immer abhängig davon, wo stehen wir gerade. Haben wir eine große Kampagne laufen, dann ist es sicherlich natürlich genau das Thema, was wir gerade hatten. Wie viele Markensuchanfragen haben wir? Wie sehen die Conversions im Rahmen der Kampagne aus? Wie sind die Klicks auf unsere Kampagnen-Landing-Pages, Verweildauer etc., um ein Gespür davon zu bekommen? Treffen wir die richtige Zielgruppe, die dann auch sich sozusagen mit der Marke auseinandersetzt. Und wenn wir jetzt keine große Kampagne haben, dann ist es vor allem, sind es klassische KPIs, wenn ich mir angucke, wie viel Traffic haben wir auf der Webseite, wie sind unsere Conversions innerhalb der eben definierten Zielsetzungen, wie laufen unsere Social-Media-Kanäle, wobei wir bei Social-Media weniger auf Reichweite gehen, sondern vor allem da einen Fokus haben auf das ganze Thema Engagement, weil, was ich gesagt habe, wir wollen ja Leute langfristig binden, weil wir eine sehr lange Customer-Journey haben oder einen sehr langen Entscheidungsprozess im Rahmen des Küchenkaufs.
Okay.
Und ja, wir haben auch noch den Shop, den darf ich nicht vergessen. Und da ist es natürlich ganz klar, am Ende des Tages ein ROAS, den wir uns angucken, und Umsatzziele, die wir haben.
Cool, die KPIs gelten ja sicherlich nicht nur für ein Land, sondern wahrscheinlich hast du verschiedene, die man auch zentral international benutzen kann und nur die ein oder andere vielleicht lokalisiert. Wie skaliert ihr denn eure digitalen Kampagnen auch im Hinblick darauf, die Relevanz zu behalten und die Relevanz auf einem vernünftigen Level zu halten? Wie machst du das?
Ja, wir hatten da eben ja schon ein bisschen drüber gesprochen. Auf der einen Seite ist für uns, hatte ich ja schon gesagt, das Wichtigste, die Marke, die international sozusagen im gleichen Setup gespielt wird. Und dann, wenn es in die internationalen digitalen Kanäle runtergeht, klar, wir arbeiten immer mit der gleichen Funnel-Struktur, versuchen dann aber auf die länderspezifischen Dimensionen einzugehen. Das ist natürlich auf der einen Seite, wie findet der Kauf einer Küche statt. Da gibt es ganz unterschiedliche Vorgehensweisen, je nach Land. In Deutschland geht man ins Küchenstudio, in Italien hat man zum Beispiel eher den Architekten, der einen unterstützt. Und das sind natürlich alles Themen, die wir berücksichtigen müssen und wo wir dann in unseren Kampagnen auch sozusagen spezifisch werden, um da konkret dann die richtigen Touchpoints zu finden.
Okay, also sprich, die Kaufentscheidung wird schon von unterschiedlichen Partnern auch pro Land beeinflusst.
Absolut. Das ist tatsächlich international ganz unterschiedlich. Und in manchen Märkten ist es so, da kaufst du die Küche beim Küchenstudio eher in Deutschland mit allen Möbeln und allen Geräten drin und die bauen sie dir auch noch ein. Und in anderen Ländern ist es zum Beispiel, da suchst du dir die Küche, kriegst die Geräte wieder an einer anderen Stelle und von einem anderen Anbieter und musst dir noch einen dritten suchen, der sie dir einbaut und montiert. Und das sind natürlich alles Themen, die wir berücksichtigen müssen in unserer Kommunikation. Neben dem Thema, wie sprichst du eigentlich die Leute an, dass sie von der Marke begeistert werden?
Wie funktioniert das eigentlich mit deinem Team international? Also du hast einerseits die KPIs, du hast die verschiedenen Plattformen, die sich zum Teil auch ändern, du hast unterschiedliche Ansprachmethoden, Content geht schnell, lokale Spezifika. Wie führst du das Team?
Ja, was für mich bei der Führung ganz wichtig ist, ist eigentlich das Thema Klarheit. Ja, Klarheit in der Richtung, Klarheit in den Prioritäten und Klarheit darin, was am Ende des Tages wirklich für uns zählt und worauf wir uns fokussieren. Das haben wir ja schon am Anfang ein bisschen gesagt. Ja. Und gerade weil sich im Marketing und auch im digitalen Marketing und jetzt natürlich noch mehr auch durch das ganze Thema KI alles ständig verändert, ist für mich wichtig, dass man dem Team und den Mitarbeitern einen klaren Rahmen gibt Ja, und das sehe ich sozusagen eigentlich als eine der Hauptaufgaben für mich als Führungskraft, nicht Entscheidungen vorzugeben, sondern Orientierung zu geben. Ja, und dafür gehört für mich auch, Verantwortung zu übertragen. Ich bin nicht der Experte, ich kann nicht jede Entscheidung am besten treffen, sondern das kann das Team und das kann es dann machen, wenn es die Rahmenbedingungen und die Ziele klar weiß. Ja, das ist so ein bisschen da mein Leitprinzip. Und was mir auch noch wichtig ist, was ich eben gesagt habe, wir können im Marketing wahnsinnig viel machen. Ständig kommt was Neues, ständig gibt es neue Angebote, neue Plattformen, neue Dienstleister, neue Datentöpfe. Aber man muss nicht immer alles machen. Man muss halt gucken, dass man das Richtige macht. Und ich bin schon ein Fan davon, immer wieder Tests zu machen und viel auszuprobieren. Aber dann eben auch zu gucken, dass man die Teams nicht überfordert mit ständig wechselnden Anforderungen. Ja. Zusammengefasst würde ich sagen, für mich geht es darum, Komplexität zu reduzieren. Mhm. Durch klare Rahmenbedingungen, Verantwortung und Priorität.
Was ist denn aus deiner Perspektive der richtige Modus, um dein Team auch frisch zu halten im Wissen? Habt ihr Sparringspartner von außen? Hast du verschiedene Themenquellen, die du anguckst, um up-to-date zu bleiben?
Ja, ist tatsächlich eine spannende Frage und gar nicht so einfach, finde ich. Wir haben ja gerade schon besprochen, es gibt wahnsinnig viel Veränderungen im Markt, immer viele neue Themen. Insofern gibt es da eigentlich zwei Säulen, die wir bei Bora und die ich auch in meiner Abteilung versuche, dem Team zu geben. Auf der einen Seite ist es, dass wir natürlich gucken, regelmäßige Weiterbildungen zu machen, Messebesuche, OMR etc. Jeder aus dem Marketing kennt da auch die klassischen Setups. Und auf der anderen Seite ist es so, dass ich natürlich auch gerne zusammenarbeite, immer mal wieder mit externen Dienstleistern, mit Freelancern. Wir haben natürlich auch unsere Agenturen, um dort einfach auch sozusagen frische Perspektiven reinzubekommen, wenn gerade langjährige Mitarbeiter im Unternehmen sind. Man kriegt einfach nicht die Vielfalt mit, die ich vielleicht bei einer Agentur mitbekomme oder die ich als Freelancer bekomme, wenn ich regelmäßig mit unterschiedlichen Kunden zusammenarbeite. Und für mich macht es da die Mischung aus diesen beiden Themen, weil ich finde, dass das wirklich dem Team die Möglichkeit gibt, sich Stück für Stück weiterzubilden, neue Sachen einfließen zu lassen über diese zwei Stränge.
Was siehst du für dich so als Kernthemen für 2026, 2027 im Marketing, im Media?
Ja, ganz klar. Ganz oben steht natürlich das Thema KI. Ja, wie beeinflusst das Marketing? Wo ist es ein Hype und wo ist es schon operativ anwendbar? Das ist für mich tatsächlich im Moment die größte Herausforderung bei dem ganzen Thema. Man sieht natürlich wahnsinnig viele Cases, wahnsinnig viele Möglichkeiten. Ganz LinkedIn ist voll, jeder kennt das von uns. Aber wie kann ich solche Themen wirklich operativ umsetzen in einem Unternehmen wie Bora mit allen datenschutzkonformen, mit der Datenschutzkonformität, mit Security-Aspekten und auch mit einem Markenbild, auch wenn es um das ganze Thema Creative etc. geht, hatten wir eben schon ein bisschen, dann kommen da schon echt beeindruckende Ergebnisse raus. Wir sehen auch an vielen Stellen schon unheimliche Skalierungen mit dem ganzen Thema. Wir haben letztens gerade zum Beispiel eine Newsletter-Optimierung UX-mäßig mit KI gemacht. 40% Steigerung in der Klickrate. Ja. Das heißt, da gibt es positive Cases und auf der anderen Seite, finde ich, ist es nicht ganz so trivial, aus dem Hype das wirklich Machbare herauszufiltern. Und da sehe ich tatsächlich in den nächsten Jahren eine der größten Herausforderungen, das in so eine Organisation zu überführen, sodass die Skalierung, die das möglich macht und die ich absolut sehe, ich bin wahnsinnig begeistert von dem ganzen Thema, dass man die auch wirklich im Alltag, im Tagesgeschäft spürbar macht.
Da du jetzt schon so viel Erfahrung im Digital Marketing hast, muss ich auf jeden Fall die Frage noch loswerden, was so dein größtes Learning ist, was ist für dich ein Evergreen, der eigentlich immer stimmt?
Also mein größtes Learning war und ist nach wie vor, dass Marketing nicht nur über Kontrolle läuft und über Daten läuft. Ich komme ja doch sehr stark aus der Performance-Ecke, habe ganz viel Performance-Marketing im Umfeld meiner vorherigen Arbeitgeber gemacht und merke einfach immer mehr, Daten sind wahnsinnig wichtig, KPIs, Kanäle, Steuerung ist super, aber es gehört eben auch sozusagen dazu, der Mensch, die Erfahrung. Man kann nicht alles im Dashboard wieder sozusagen darstellen und da rausziehen. Insofern ist es eigentlich die Mischung da draus, ist für mich eigentlich das größte Learning und auch tatsächlich im Rahmen von Bora eine der größten Entwicklungsfelder, die ich hier lernen durfte.
Perfekt. Ja, vielen Dank, Philipp. Zum Abschluss brauche ich von dir noch deine drei Streaming-Tipps. Ich weiß gar nicht, als Vater einer Großfamilie, ob du überhaupt Zeit dafür hast, in Mediatheken oder Streaming-Services reinzugucken. Aber vielleicht hast du ja was für uns im Gepäck.
Ja, da triffst du den Punkt ganz gut. Also Streaming ist bei mir eher Theorie wie Praxis. Ja, aber ich habe tatsächlich natürlich ein Streaming-Thema mir rausgesucht. Ich kenne ja deine Podcasts und weiß, dass die Frage immer kommt. Und wenn ich mal Zeit für Streaming finde oder wenn ich etwas empfehlen darf, dann würde ich tatsächlich auf die Netflix-Doku zur Tour de France verweisen. Da findet natürlich auch viel von unserem Partnerteam Red Bull Bora Hansgrohe statt. Und das ist tatsächlich ein sehr spannendes Format, was jetzt ja schon in mehreren Folgen rausgekommen ist. Und wer das noch nicht kennt, ich kann es nur empfehlen, ist wirklich sehenswert.
Cool, Philipp. Vielen Dank, dass du unser Gast warst und alles Gute für die nächste Tour de France auf jeden Fall.
Vielen Dank. Danke, dass ich dabei sein durfte.
Du willst mehr in die Digital-Marketing-Welt von morgen eintauchen? Dann abonniere unseren Podcast oder besuche www.isam.com.
Dies ist eine Produktion der TLDR Studios.